Willkommen bei Not Just Coding, der Podcast, in dem wir in die Welt von IT, Tech und Digitalisierung eintauchen. Gemeinsam entdecken wir verschiedenste Technologien, spannende Herausforderungen und innovative Lösungsansätze. Mach's dir gemütlich, viel Spaß bei der Folge. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht, Patrick.
Auf jeden Fall. Ich freue mich schon.
Sehr gut, sehr gut. Das freut mich. Heute geht es nämlich um dich und es geht auch um Greenable, dein Unternehmen. Und bevor wir aber zu Greenable gehen, weil ich bin natürlich sehr interessiert und ich bin auch sehr gespannt schon, wie das Ganze funktioniert, das Thema. Aber was mich auch interessiert, bist du als Gründer und Person. Und deswegen starten wir natürlich erstmal mit dir und deiner Person quasi. Und ich habe vorhin mal kurz geschaut, kurz in LinkedIn gespickt und du hast Wirtschaftsingenieurwesen studiert und du bist auch promoviert, ne? Also du hast auch in Wirtschaftsingenieurwesen promoviert.
Genau. Ich habe an der TU hier in Kaiserslautern hatte ich Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Maschinenbau studiert. Und bin dann im Nachgang, war ich im Maschinenbau-Fachbereich, am Lehrstuhl für Fertigungstechnik und Betriebsorganisation und habe dann im Maschinenbau promoviert. Und danach, eben auch daraus, kam dann auch Greenable zustande.
Okay, okay. Und das hast du alles in Kaiserslautern gemacht, also das Studium quasi, die beiden, also Studium im Sinne von Bachelor, Master wahrscheinlich und dann auch die Promotion auch in Kaiserslautern.
Ja, ja. Also ich komme ja ursprünglich aus der Nähe von Pirmasens und habe dann dort nach der Schule das Nächste, was von dort war, was mich interessiert hat, mit einem technisch-wirtschaftlichen Studiengang war eben Kaiserslautern. Und das ist schon auf jeden Fall eine Aufwertung, wenn man aus Pirmasens kommt und dann nach Kaiserslautern geht. Jeder sagt dann immer irgendwie, Kaiserslautern findet er so schrecklich, weil er hier nur alle Viertelstunde im Bus kommt.
Okay.
Und bei mir war damals so die Einstellung, da kommt alle Viertelstunde im Bus, das ist ja reiner Luxus hier. das war einer der Gründe mit der Uni, dass ich dann, die ja auch einen guten Ruf hat, dass ich dann hierher gekommen bin, habe dann Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Maschinenbau studiert und bin auch tatsächlich, also sowohl im Bachelor als auch im Master dann auch, also bin im Master dann nicht gewechselt. Es gab ja dann einige, die dann gewechselt sind oder die den Bachelor irgendwo anders gemacht haben. Ich war damals für beide Studienteile, sage ich jetzt mal, hier in Kaiserslautern und hatte dann dort auch, wie gesagt, einen Hiwi-Job, auch schon an dem Lehrstuhl. Und das war auch damals der Grund, warum ich dann auch dort geblieben bin, weil mir eben meine Arbeit dort schon Spaß gemacht hat neben dem Studium. Und das wollte ich dann auch fortsetzen. Mhm. Kannte dann schon auch das Team, kannte schon einzelne Mitarbeitende dort und kannte den Prof auch schon und
klar, bietet sich dann an.
Dann bin ich eben auch dort geblieben, weil das genau war ein super Thema und hat sich auch angeboten.
Ja, ja, naja, total verständlich. Und sag nochmal, woher kommst du ursprünglich her? Den Namen habe ich nicht ganz, ich glaube, ich habe es zum ersten Mal auch gehört.
aus der Nähe von Pirmasens.
Pirmasens.
Pirmasens,
ja. Okay.
Ja, also eigentlich aus einem Ort an der französischen Grenze. Aber da den niemand kennt, sagt man halt meistens aus der Nähe von Pirmasens. Und weil das halt auch wenige Leute kennen, sagt man dann meistens, ich komme aus der Nähe von Kaiserslautern.
Alles klar.
Das kennt man dann schon meistens vom Fußball her.
Ja, das genau. Rheinland-Pfalz, ne?
Ist es, genau.
Gut, sehr gut. Das weiß ich aber auch nur, weil ich vorhin geguckt habe. genau, das heißt, du bist quasi in der Nähe von Pirmasens aufgewachsen und dann bist du zum Studieren nach Kaiserslautern gegangen. Warum hast du Wirtschaftsingenieurwesen studiert?
Oh, das ist eine gute Frage. Warum habe ich das studiert? Also damals in der Schule hatte ich Leistungskurse Englisch, Erdkunde und Physik. Mhm. Anscheinend eine völlig abgespacete Kombi, weil jeder, der normalerweise Physik hat, hat auch Mathe. Ich glaube, ich war einer der Einzigen, der kein Mathe dazu hatte, aber mir hat dann Physik damals schon Spaß gemacht. Und gleichzeitig auch das ganze wirtschaftliche Analysieren in Erdkunde. Und das hat sich halt für mich am besten in diesem Wirtschaftsingenieurwesen wiedergefunden. Ich hatte tatsächlich damals, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch hat in der digitalen Seite, aber es gab damals von der Bundesagentur für Arbeit so einen riesen Wälzer mit Berufswahl zu dem Zeitpunkt.
Hoffentlich gibt es es nicht mehr.
Ja, Und dann sitzt man dann so, da hat man irgendwann mal so einen Tag gehabt, wo man dann auch mal in der Bundesagentur für Arbeit war und hat es dann mitbekommen. Dann setzt man sich zu Hause hin und guckt da und macht da die Tests von der Bundesagentur. Und dann sieht man, okay, ich werde Elfenbeinschnitzer oder sonstiges, was da drin steht. Und dann gab es halt auch unter anderem Wirtschaftsingenieurwesen. Dann konnte man schauen, was man damit später alles machen kann. Und das war halt recht breit. Und dort habe ich aber die Inhalte aus meinen damaligen Leistungskurse am besten wiedergefunden. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich studiere das. Mhm. Dafür war Laudern auch bekannt damals. Maschinenbau ist eine gute Fakultät hier. Informatik gibt es hier eine gute Fakultät. Von daher war das der Grund, warum ich dann auch Laudern angestrebt habe.
Und es hat sich auch als richtig herausgestellt für dich persönlich, die Wahl?
Absolut. Also ich habe mein Studium dort gut abgeschlossen. Das war auch, sage ich mal, ein relativ einfacher Zugang dann zu einer weiterführenden Tätigkeit, wo ich dann in der Wissenschaft dann gearbeitet habe. Also von daher war für mich dort alles richtig. Vielleicht würde ich heutzutage noch mal ein Auslandssemester machen. Das hätte ich damals nicht geschafft. Mhm. Aber ansonsten muss ich sagen, war das echt eine gute Wahl.
Sehr schön. Das hört man gern. Das ist super. Und dann hast du promoviert. Und promoviert, hast du gesagt, hast du dann aber auch Richtung Maschinenbau eher, ne?
Ja, fangen wir mal so an. Man hat ja als Promotionsstudent, es gibt ja unterschiedliche Modelle. Ja, es gibt dass man quasi eine 50%-Stelle oder eine Teilstelle hat und kann dann in der anderen Hälfte oder in dem anderen Teil dann seine Dissertation schreiben. Und bei uns im Maschinenbaufachbereich, das ist auch meistens so, hat man dann eine 100%-Stelle. Mhm. Das heißt, man arbeitet an Projekten, die vorher jemand eingeworben hat. Und bei mir war es damals ein Thema, ich habe mich auf ein Thema beworben, das letztendlich gar nicht kam. Also ich habe mich damals mal auf ein sehr technisches Thema beworben und das Projekt kam dann aber aus, ich weiß gar nicht mehr, aus irgendwelchen Gründen kam das nicht. Und dann hatte ich ein anderes Thema bekommen, was mir eigentlich noch viel mehr zugesagt hat. Das war ein Projekt damals, das hieß InnoSurf Pro als Kurztitel. Und da ging es um verfügbarkeitsorientierte Geschäftsmodelle für, da gibt es mal so Kapitalgüter, wie zum Beispiel, wir hatten ein Unternehmen dabei, das Kartoffelvollerntemaschinen hergestellt hatte und Landmaschinen, also war generell in der Landtechnik verortet. Mhm. Und da ging es eben darum, wie kann ich solche Landmaschinen nicht mehr so als Produkt an sich verkaufen, sondern wie kann ich die Verfügbarkeit dieses Produkts verkaufen. Das ist ein komplexes Thema, aber letztendlich ging es auch um das Thema Geschäftsmodellentwicklung. Und ich war damals schon recht gründungsaffin, wollte auf jeden Fall irgendwann mal gründen und habe das auch schon, also das war quasi auch meine Chance, tiefer in das Thema Geschäftsmodellentwicklung und auch die technische Realisierung im Maschinenbau hintendran dort tiefer einzusteigen. Mhm. Und das war der Grund, warum es noch besser gepasst hat, dann auch an dem Lehrstuhl, wo ich damals war, zu bleiben, weil ja, dass dann längerfristige Wünsche, die ich damals hatte, auch schon absolut abdeckte.
Ja, verständlich. Du hast gesagt, du hattest damals schon Interesse am Gründen. Woher kam das?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe damals wahrscheinlich, wie so viele auch, die Höhlen der Löwen als Hype-Thema geguckt. Und auch wenn ich jetzt heute sagen kann, es ist vielleicht nicht immer alles so in Realität, wie es dort ist. Aber es ist irgendwie so eine ganz andere Welt. Das ist eine ganz andere Bubble, in der man sich befindet. Und ich habe halt schon früh gemerkt, dass ich gerne irgendwas machen würde, was ich selbst mache, wo ich auch selbst gestalten kann, wo ich nicht nach einem größeren Plan, der mir jemand vorsetzt, laufe, sondern wo ich selbst den Plan gestalten kann und dass ich auch gerne in vielen Gebieten unterwegs bin, also nicht immer nur spezialisiert bin, sondern wahrscheinlich kommt das auch durch mein Studium, dass ich überall in die verschiedenen Fachbereiche, Fachgebiete mal reingeschnuppert habe. Ja, dass ich mich schnell in solche Themengebiete einarbeiten kann. Und ja, da habe ich dann schon die eine oder andere Idee gehabt, wo das dann aber leider an Mitgründer damals noch gefehlt hat. Also ich selbst konnte es dann auch nicht stemmen und ich bin zum Beispiel auch kein Informatiker, ich bin auch kein Softwareentwickler. Und die beiden Ideen, die ich auch unter anderem hatte, die waren auch im Softwarebereich verankert. Hat mir damals allerdings leider die Partner haben mir da gefehlt. Ja, und im dritten Anlauf kam das dann auch zustande mit meinem jetzigen Team. Also da hat es dann letztendlich geklappt. Aber ja, das war dann auch irgendwie ein Komplettpaket.
Ja, ja. Interessant, das heißt, du hattest aber auch die zwei vorherigen Ideen, das waren auch Ideen, die du schon während dem Studium dann hattest. Also du hast dich mit dem Thema dann während dem Studium beschäftigt, also mit dem Thema Gründen, und da hattest du dann auch schon mal zwei Ideen, wo du gedacht hast, ach komm, das könnte man doch in eine Art, ja, Unternehmen verwandeln, ja, diese Idee.
Ja, absolut, obwohl sie mit meinem Studium damals überhaupt nichts zu tun hatten. Mhm. Also die waren tatsächlich im Bereich Digitalisierung von Literatur.
Ah, ja, cool.
Mit Soundeffekten und so. Ja, aber das konnte ich damals nicht umsetzen. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch wirken würde, wenn du quasi ein Buch liest, dass du zur gleichen Zeit dann noch so atmosphärische Musik mit dazu hören kannst, die genau jetzt zu der Szene passt. Weiß gar nicht, ob das heute noch funktionieren würde, die Idee, aber damals hat mich das, wenn man im Studium dann in einer WG wohnt oder mit anderen Leuten zusammen wohnt, dann ist es halt meistens so, dass jemand Fernsehen schaut und du gleichzeitig was lesen willst. Und dann machst du dir Musik auf die Ohren. Ja, und das war dann halt auch so der Moment, wo ich dann gemerkt habe, naja, wenn ich mir irgendwie atmosphärische Musik auf die Ohren mache, dann passt das ja richtig gut zu dem, was ich gerade lese. Und ja, so hat sich das dann weiter gesponnen, aber das hat damals nicht gefruchtet. Und
ja, aber spannende Idee.
Ja. War nicht der richtige Moment.
Ich meine, jetzt für Leute, die gerne lesen und so, ne, kann ich mir schon vorstellen, dass das, wenn du eine coole Geschichte liest und dann kriegst du quasi parallel über deine Kopfhörer die passende Musik eingespielt. Warum nicht, ja? Also ist quasi auch aus dem Schmerz dann entstanden, ne? Ja. Die Idee. Was gehört euch?
Ja, absolut. Das war damals ein Zufallprodukt.
Mitbewohner nerven. Ne? Okay, dann, wir waren bei einer Promotion. Das heißt, du hast dieses InnoSurf, wie hieß es, das Projekt?
InnoSurf Pro.
InnoSurf Pro, genau. Das war dann quasi dein Promotionsprojekt, wo es auch ja um Geschäftsmodell, Innovation ging. Ich glaube, in der Agrarwirtschaft.
Genau, Landtechnik. Ja.
Landtechnik, genau. Danke. Und das heißt, da hattest du dann auch den Bezug eben zum Gründen wieder. Deswegen hatte ich das Thema quasi angelacht und dann auch motiviert, das Ganze anzugehen. Und dann hast du promoviert und kam dann die Idee zu Greenable während der Promotion oder danach? Wie ist das passiert?
Also auch da, Greenable hat auch nichts mit meinem Promotionsthema zu tun gehabt. Das war auch nur wieder die Grundlage, die man da erlangt hat. Ich sage jetzt mal, sich in verschiedenen Themengebiete einzuarbeiten. Aber
ja.
Man hatte dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter auch die Aufgabe und auch die Möglichkeit, weitere Projekte zu akquirieren, um, ich sage jetzt mal, die nachfolgende Generation des Lehrstuhls wieder mit Projekten zu versorgen. Das ist immer, ich sage jetzt mal, so ein rollierendes System. Und wir hatten da, also das darf man sich auch nicht so vorstellen, dass jedes Projekt dann direkt gefördert wird, was man beantragt. Da gibt es ja dann Ausschreibungen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz beispielsweise. Da bewerben sich, ich sage jetzt mal, 200 Universitäten und Institute in Deutschland drauf und letztendlich werden 10% oder so gefördert. Und das war unter anderem dann auch mal so eine Idee, die wir am Lehrstuhl hatten, wo es eben darum ging, einen CO2-Fußabdruck über eine Lieferkette entsprechend abbilden zu können. Wir hatten da auch mit verschiedenen Automobilzulieferern gesprochen und es war ein super gutes Projekt, weil da auch das übergeordnete Thema Ökobilanzierung schon länger am Lehrstuhl hatten. Und dieses Projekt kam dann leider nicht, also wurde nicht zur Förderung empfohlen. Und das fand ich extrem schade, gerade weil wir wirklich richtig viel reingesteckt haben und das auch von den Industriepartnern super gepasst hatte. Und aus dem Grund habe ich dann einen damaligen Professor gefragt, ob es möglich wäre, dass man mit dem Thema sich ausgründen kann aus dem Lehrstuhl. Also wir hatten damals auch dieses Exist-Gründerstipendium. Das ist quasi eine Anschubfinanzierung oder ein Stipendium, was man bekommt, eben für so eine Ausgründung aus dem wissenschaftlichen Kontext. Und da habe ich dann auch mit meinem Professor gesprochen, ob wir das beantragen können. Und ja, er hatte da nichts dagegen. Und somit konnte ich dann eben diese Idee als Gründerstipendium damals mitnehmen und weiter ausarbeiten.
Das heißt, auch dieses Projekt, das Sie dann quasi für die Weiterarbeit empfohlen hatte, das kam aber auch von euch dann. Also du hast auch diese Lieferkettenverfolgung und so weiter. Das kam auch von dir selbst oder das kam von außen?
Das haben wir so gebrainstormt. Man hat ja da immer ganz viele andere Kollegen noch, wo man dann auf Ideen suchen geht. Es gibt Ausschreibungen von solchen Stellen wie den Bundesministerien, wo man dann überlegt, okay, wie passt das zu unserem Lehrstuhl? Welche Kompetenzen haben wir? Haben wir irgendwelche Ideen, die wir da einreichen können? Was sagen unsere Industriepartner? Haben die noch Ideen? Und dann gestaltet man so einen Antrag, so ein Forschungsprojekt und reicht dann so einen Antrag ein und ja, dann geht es in die Begutachtung und wenn der eben zur Förderung empfohlen wird, dann muss man das noch weiter ausarbeiten und kriegt dann irgendwann auch mal die Fördergelder über gewisse Jahre. Und das war tatsächlich auch ein Projekt, was wir für die Zukunft beantragen wollten. Das kam dann halt leider nicht. Man hat dann immer so, ich sag mal, 8 bis 12 Monate, bis man da die Rückmeldung bekommt. Das kam dann leider nicht und ja, ich wollte es aber ungern versanden lassen. Dann könnte ich es dann mitnehmen.
Und du hast ja gesagt, ihr hattet ja unglaublich viel Arbeit schon reingesteckt und deswegen wolltest du ja auch unter anderem weitermachen und hast dich ja dann um das Exist-Gründerstipendium quasi bemüht. Gab es auch noch eine andere Motivation, abgesehen von, ihr habt viel Zeit reingesteckt? Weil es ist ja schon auch ein Thema, das mit Nachhaltigkeit zu tun hat.
Ja, also absolut. Also zum einen war damals auch, von meiner eigenen Perspektive gesehen, hat sich bei mir auch viel, viel getan in meinem privaten Umfeld. Zu dem Zeitpunkt bin ich dann auch Vegetarier geworden beispielsweise. Und man achtet dann auf verschiedene Dinge eben einfach mehr, versucht dann auch keine, ich sage jetzt mal, Kuhmilch mehr zu trinken oder so. Also den eigenen Lebensstil ist halt aus meiner Sicht dann immer nachhaltiger geworden. Und im Beruflichen hat sich das dann auch durch das Thema Nachhaltigkeit in meinen Projekten, das ich damals dann noch hatte, hat sich das dann auch niedergeschlagen. Und das war auch ein Grund, warum man das dann auch weiter verfolgt hat, weil man nicht nur gesehen hat, dass das Thema der nächsten Jahre ist, sondern dass man da auch wirklich in der Industrie halt einen gewissen Impact schaffen kann.
Verständlich. Das heißt, du bist dann auch Vegetarier geworden aus dem ökologischen Aspekt. Also es gibt ja noch Überzeugungen, ne? Also oder halt das Tierwohl quasi. Das spielt wahrscheinlich auch immer mit rein, wenn man Vegetarier ist. Aber es kann ja auch sein, dass man der Meinung ist, dass es ungesünder ist. Und es gibt natürlich auch noch den ökologischen Grund. Und bei dir war es der ökologische Grund dann eher?
Bei mir war es alles. Also Okay. Wie gesagt, das war damals viel im privaten Umfeld. Von daher, es war
der
ökologische Grund, Tierwohlgrund, gesundheitlicher Grund, kann man alles zusammen.
Ja, ich habe auch mal vor einer, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre es her ist, aber ich habe auch mal ein paar Jahre tatsächlich vegetarisch gelebt. Ja, auch aus, ja, im Prinzip auch aus allen Gründen. Also kann ich gut nachvollziehen. Das heißt, deine Motivation dann, dieses Projekt weiterzumachen, war natürlich, du hattest schon immer Bock zu gründen, du hast da viel Zeit investiert, es war ein Projekt, das du spannend fandest und dann auch noch eben der Aspekt, dass es was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, was dich eben auch privat viel beschäftigt hat. Und das war einfach wahrscheinlich eine gute Kombination, um dann zu sagen, hey, ich hole mir eben das Exist-Gründerstipendium und mach damit weiter. Und dann hattest du das, ne? Dann hast du es beantragt, hast das Exist-Stipendium bekommen. Das heißt, eine Förderung für eine gewisse Zeit, sodass dann natürlich dein Lebensunterhalt und so weiter bezahlt ist. Und dann hast du dir aber Mitgründer noch gesucht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also das würde ich sogar noch vorne zu den Voraussetzungen mit dazu zählen, weil das Gründerstipendium kannst du, glaube ich, nur in seltensten Fällen alleine beantragen. Mhm. Ich hatte damals mit meinem ehemaligen Hiwi und auch guten Freund damals die Idee auch besprochen, weil er eben auch gründungsaffin damals war. Und dann hatten wir das an den Wochenenden nochmal weiter ausdetailliert, darüber nachgedacht, wie man das umsetzen könnte, etc. Und irgendwann habe ich dann sogar noch einen Kollegen am Lehrstuhl, den Lukas, der hat damals bei uns am Lehrstuhl die IT geleitet, habe ich den auch noch damit gecatcht, habe gesagt, ey, sieht's denn aus? Kannst du dir sowas vorstellen? Können wir darüber sprechen? Also generell, wie das technisch umsetzbar ist. Eigentlich wollte er damals sich auch einem ganz anderen Thema widmen und hat dann irgendwann doch noch den, ich sag's immer, Absprung geschafft, also dann nochmal die Wende und hat dann gesagt, ich könnte mir das eventuell doch vorstellen. Dann hatten wir noch einen weiteren Kollegen von meinem ehemaligen Hiwi, also von Alex damals, der zum einen in der Industrie schon war und zum anderen sich aber in dem Bereich Finanzen halt sehr gut auskannte, weil der auch in seinem Studium das vertieft hatte. Und das war auch dann so die Teamgestaltung, wo wir dann gesagt haben, okay, damit wollen wir dann das Exist-Gründerstipendium beantragen. Das war wir hatten dann Lebensunterhalt gestellt bekommen und man kriegt dann, also es gibt ein großes und ein kleines Gründerstipendium, oder das eine ist ein Gründerstipendium, das andere ist das Forschungstransfer, das ist das große. Und bei dem Gründerstipendium hatten wir dann ja so ein paar Fachmittel noch, die wir ausgeben konnten, ein bisschen Coachingmittel, um da überhaupt mal ja auch teammäßig, wie organisiert man sich da, das Wissen anzueignen. Und damit startest du dann in dieses Gründerstipendium. Du musst am Anfang einen, ich sage jetzt mal, rudimentären Businessplan schreiben, den du dann dort einreichst. Und Ziel ist es dann, dass es in diesem Jahr, wo wir da gefördert wurden, dann diesen Businessplan zum einen halt realisierst, zum anderen halt aber auch verbesserst. Weil das, was du am Anfang abgibst, ist halt nicht das, mit dem du dich dann tatsächlich auch komplett realisierst, also selbstständig machst.
Ja, ich bin deswegen gar nicht so ein Fan von Businessplänen. Also ich weiß, das braucht man immer noch bei vielen Förderungen und sowas und die Banken wollen das, aber es ist meiner Meinung nach, klar, man kann damit so ein bisschen das Commitment auch irgendwo abfragen, ne? Also hat die Person wirklich Bock, das zu tun, aber an sich ist ein Businessplan halt relativ schnell outdated. Ja,
den up-to-date zu halten, das ist wirklich eine Kunst. Dann hat man den, bei der Antragstellung hatten wir den auch abgegeben und dann, ja, wenn du da schon nach der Hälfte drauf schaust und dann denkst du auch, dann müsstest du mal wieder den Businessplan aktualisieren und irgendwann denkst du, okay, ich schreibe den nochmal neu, weil,
ja,
also wie du schon sagst, der ist relativ schnell outdated.
Und jetzt haben wir schon recht viel über die Idee gesprochen. Kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was die Idee war?
Ja, also es geht um den CO2-Fußabdruck von Produkten. Und das war am Anfang, wo die Idee ursprünglich auch herkam, war so die Vorstellung, naja, wenn ich mir jetzt ein neues Auto kaufe, dann steht an den Angaben, die ja dann meistens in den Fensterscheiben hängen, Auto hat einen Benzinverbrauch von XY und das verursacht so und so viel Emissionen. Was das Auto allerdings in der Produktion an Emissionen verursacht hat, durch die verschiedenen Schritte, durch die verschiedenen Materialien etc., das stand halt nirgends. Und da war so die Frage, naja, sollte man das nicht auch mal berücksichtigen? Und das war auch damals gerade die Debatte, wo auch das Thema E-Auto aufkam, wo es dann auch debattiert wurde, ob ein E-Auto ökologisch gesehen vorteilhafter ist als ein Verbrenner. Mhm. Und ja, das war dann gerade auch so der Grund. Und ich meine, man hat es bei anderen Produkten schon des Öfteren gesehen, ich sag mal so im Bereich Lebensmittel, dass dann so klimaneutral oder so drauf stand. Da war ja irgendwann die Supermärkte voll mit. Aber das war so der Aufhänger. Also CO2-Fußabdruck in der produzierenden Industrie. Keine Lebensmittel, keine Chemie, sondern die diskrete Produktion haben wir uns da angeschaut. Und da irgendwie kriege ich die Daten erstmal vom Unternehmen selbst aufgenommen. Wo liegen die Daten überhaupt? Wie kann ich die verarbeiten in so einem standardkonformen Bilanzierungsmodell? Und die Daten dann auch über die Lieferkette zu teilen. Also dass jeder seine Daten weitergeben kann, sodass die Unternehmen auch mit einem guten Wert in ihre Berechnung starten können, das Ganze wiederverarbeiten und den Wert weitergeben. Das ist eigentlich auch heute noch die Idee, wo wir unterwegs sind.
Mhm. Okay. Und dann wart ihr zu viert, ne? Habt eben das Stipendium bekommen, habt die Idee genommen und habt losgelegt. Und was macht ihr jetzt heute genau? Also was macht jetzt Greenable genau mit dieser Idee?
Ja. Also wir bieten eine Software an, eine SaaS-Lösung, wo Unternehmen den CO2-Fußabdruck ihrer Produkte, die sie produzieren, entsprechend berechnen können. Das heißt, wir verkaufen in erster Linie mal die Software, wir begleiten aber unsere Kunden von Anfang an. Das heißt, wir schauen uns erstmal gemeinsam die Problemstellung an, schulen die dann im Bereich CO2-Bilanzierung, schulen die in unserem Produkt und dann machen wir in manchen Fällen auch die ersten paar Produkte mal, sag ich mal, als Dienstleistung mit. Dann zeigen wir, wie das Ganze funktionieren kann. Und letztendlich wird dann der Kunde auf das Produkt, sag ich jetzt mal, losgelassen. Er kann dann selbst die Bilanzierung durchführen. Wir begleiten ihn weiterhin, weil das Thema so neu noch in der Industrie ist, ja, dass man da einfach dranbleiben muss, dass da qualitativ gute Ergebnisse auch entstehen. Und wir befähigen quasi das Unternehmen die CO2-Fußabdrücke ihrer Produkte selbst zu berechnen. Sei es mit, ihr müsst gucken, dass ihr die Lieferanten anfragt. Ihr müsst, wenn ihr keine Lieferantendaten habt, gucken, wie ihr die Datenlücken schließt. Ihr müsst eure eigene Produktion mal tracken. Gibt es da schon Daten? Gibt es da keine Daten? Was liegt in den ERP-Systemen? Könnt ihr da Daten rausziehen? Wie pflegt ihr eure Daten etc.? Also das ist heute so der größte Teil unserer Arbeit.
Mhm. Das heißt auch dann, die Unternehmen, die dann eure Software nutzen, also die SaaS-Lösung, die messen dann aber selber, was ihr Product Carbon Footprint ist. Also die messen selber den CO2-Ausstoß quasi je nach Produktionsschritt und überführen das in eure Software? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also die messen jetzt nicht direkt den CO2-Fußabdruck. Da liegt natürlich ein Berechnungsmodell bei unserer Software zugrunde. Das heißt, die geben eben verschiedene Daten ein. Mhm. Wie zum Beispiel zuerst mal, wo ist meine eigene Produktion lokalisiert und wo ist mein Zulieferer lokalisiert, sodass ich da zum Beispiel schon mal eine Transportroute mir ausgeben lassen kann, weil Transportemission ist natürlich auch ein Teil, was zum CO2-Fußabdruck dazugehört. Dann brauche ich Angaben über das Material, welche Materialien nutze ich, wie viele Materialien nutze ich, gekoppelt mit den Transportemissionen, aber dann den zweiten Teil eben unserer CO2-Bilanzierung. Und dann geht es eben darum, die Arbeitsweise im Unternehmen abzubilden. Also von der, wir nennen es immer von der Eingangsrampe des Materials bis zum Endprodukt, was letztendlich an den Kunden geliefert wird. Welche Schritte werden da durchlaufen? Welche Abfallströme fallen an? Welche Nebenprodukte entstehen, die vielleicht noch in andere Produkte übergehen oder verkauft werden? Und diesen Prozess muss man dann entsprechend in der Software abbilden. Das kann man auf der einen Seite manuell machen. Wir haben jetzt aber auch schon geschafft, in verschiedenen Anwendungsfällen das zu automatisieren, sodass ich dahingehend auch diesen Prozess effizient gestalten möchte, damit die Leute eben, sag ich mal, bei einem Produkt das vielleicht noch manuell machen können. Aber wir haben halt Kunden oder Unternehmen, mit denen wir sprechen, die haben halt ein sehr großes Produktportfolio. Da setzt sich dann halt niemand mehr hin und klickt die einzelnen Produkte durch, sondern dann braucht man schon eine Art Automatisierung. Gerade weil, ich sage jetzt mal, so ein Nachhaltigkeitsmanager oder Managerin, die gibt es halt aktuell auch nicht wie Sand am Meer. Diese Aufgabe wird meistens irgendeiner Position noch angehängt, gerade bei den kleinen mittelständischen Unternehmen. Ja, da muss man ja einfach schauen, dass dieser Prozess schlank abläuft, auch wenn ich halt viele Produkte habe, die ich bilanzieren muss.
Ja, okay, das heißt, ihr stellt quasi wie so eine Datenbasis, wo ihr ganz viele Materialien und die entsprechenden CO2-Emissionen drin habt. Ihr könnt dann eben noch durch die Distanz zwischen Lieferanten und Produktionsstätte zum Beispiel gewisse CO2-Emissionen berechnen. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich dann auch irgendwie die Emissionen für irgendwelche Fahrzeuge drin, für Materialien, für irgendwelche sonstige Produktionsprozesse vielleicht. Und das heißt, das ist dann quasi eure Basis für eine Berechnung. Die Kunden geben dann dort ihre Materialien für die verschiedenen Fertigungsprozesse an. Und eben die Prozessschritte etc. etc. Und daraus berechnet ihr dann quasi den Product Carbon Footprint. Ja,
ja, also im Prinzip kann man genau so sagen, es passiert nicht immer alles auf den Datenbankwerten. Also tatsächlich gibt es bei uns auch die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel Lieferantenwerte hochladen kann oder zum Beispiel auch, dass ich eigene Messdaten erfassen kann und die bei uns wiederum hochladen kann. Also das sind wir flexibel aufgestellt. Aber ansonsten ist der Prozess genauso, wie du gesagt hast. Wir führen den Nutzer, den Nutzerin Schritt für Schritt eben durch so eine CO2-Bilanzierung und sagen eben an den verschiedenen Stellen, welche Daten wir jetzt brauchen, um den nächste Stufe abzuschließen. Und letztendlich hat er dann am Schluss der User die entsprechenden Daten für den Fußabdruck des Produktes, kann den dann weitergeben an den Kunden und kann auch selbst sich intern benchmarken, kann dann sagen, wir stoßen hier ein paar Prozesse an, um es kontinuierlich zu verbessern.
Okay, verstanden. Und du hast vorhin gesagt, zum Beispiel im Mittelstand hat es keine Nachhaltigkeitsmanager. Das heißt, eure Software ist auch, also eure Zielgruppe ist auch der Mittelstand?
Ja, also im Mittelstand gibt es schon Nachhaltigkeitsmanager, aber
nicht immer.
Also das Thema ist gerade so neu, es gibt so viele Regularien, die auf die Unternehmen einprasseln, da kommst du halt schnell in so einen personellen Engpass. Da gibt es noch viel zu wenige, es sind ja tausende Stellen unbesetzt in dem Bereich, von daher glaube ich eine gute Jobposition, wenn man das jetzt studiert hat und in die Wirtschaft einsteigen möchte.
Mhm. Mhm. Okay, und das heißt, Mittelstand ist eure Zielgruppe jetzt oder auch größere, also Mittelstand ist ja auch ein sehr dehnbarer Begriff, ne? Da sind ja Unternehmensgrößen von, ich sag mal, relativ klein bis riesig mit drin.
Ja, also das kleinere Mittelstand, größere Mittelstand, das kommt immer so ein bisschen drauf an, möchte das Unternehmen oder muss das Unternehmen eben so einen Fußabdruck berichten? Und wie ist die Lage bei dem Unternehmen vor Ort? Also wir haben Unternehmen dabei, die haben 80 Mitarbeitende und wir haben Unternehmen, die haben 2500 Mitarbeitende. Das ist ganz unterschiedlich, zählt für uns immer noch zum Mittelstand dazu.
Ja.
Das ist auf jeden Fall der Fokus.
Okay. Und du hast gerade schon gesagt, es kommt darauf an, ob die das brauchen. Das wäre jetzt auch eine spannende Frage für mich. Warum will ich oder warum muss ich als Unternehmen denn den Product Carbon Footprint überhaupt berechnen oder nachweisen können?
Ich sag mal, warum will ich denn den CO2-Fußabdruck meiner Produkte nachweisen? Das kommt von einigen Unternehmen, die intrinsische Motivation zu sagen, ich möchte gerne, weil auch, ich sag mal, die gesellschaftliche Veränderung einfach dahingehend vonstatten geht, dass die Leute einfach mittlerweile wissen wollen, was ist in dem Produkt drin.
Ja.
Ja, also das sieht man auch in, nämlich über das Supermarktbeispiel, aber das sieht man auch im Supermarkt. Da möchte man auch genau wissen, was entsprechend drin ist. Und das zieht sich halt auch in den B2B-Bereich. Es gibt Unternehmen, die machen das aus intrinsischer Motivation. Natürlich hängt auch ein Stück weit die Regulatorik hinten dran. Also viele Unternehmen müssen das machen auf Unternehmensebene schon. Also es gibt ja neben dem Produktfußabdruck, gibt es ja auch noch einen Unternehmensfußabdruck. Und da gibt es ja seit Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, diese CSRD-Berichtspflicht. Und innerhalb dieser Berichtspflicht müssen Unternehmen dann ab nächstes Jahr anfangend für den Berichtszeitraum 2024 Nachhaltigkeitsberichte liefern. Und in den Nachhaltigkeitsberichten gibt es, ja, je nach Berichtsstandard gibt es verschiedene Berichtskategorien. Und eine Kategorie ist halt eben auch die Emissionen des Unternehmens. Mhm. Und diese Emissionen des Unternehmens sind halt recht weitläufig. Da guckt man sich an, was habe ich da an, ich sag mal, was hat die Heizung in meinem Unternehmen entsprechend an Emissionen verursacht? Was hat mein Fuhrpark an Unternehmen verursacht? Aber eben auch, welche Materialien habe ich von meinem Lieferanten eingekauft? Wie hoch waren die Transporte von meinem Lieferanten zu mir ins Unternehmen? Welche Produkte habe ich verkauft? Wie sind die Emissionen der Produkte, die ich verkauft habe? Da hat es eben schon angefangen, dass die Größen für den Fußabdruck des Produkts halt schon relevant werden. Und das ist, sage ich jetzt mal, der erste Schritt. Und es gibt auch so einen Trickle-Down-Effekt, dass die großen Unternehmen für diese Berichterstattung zur Nachhaltigkeit, diese Nachhaltigkeitsberichtspflicht eben verpflichtet werden und das jetzt auch an die ganze Lieferkette eben weitergeben. Das heißt, auch selbst wenn ich nicht direkt verpflichtet werde durch diese Regularie, werde ich halt spätestens durch meine Kunden da unter Druck gesetzt, beziehungsweise dazu gebracht, dass ich eben verschiedene Werte nach außen liefern muss. Und das zieht sich in der Zukunft auch weiter. Also es gibt jetzt noch weitere Regelungen in der Schublade. Ich sage jetzt mal, der digitale Produktpass ist da eine große Veränderung, die in Zukunft auf die Unternehmen zukommen wird, dass eben jedes Produkt nochmal so einen Lebenszykluspass hat, wo ich dann über die verschiedenen Stationen verschiedene Datenkategorien sammeln muss und die auch nach außen ausweisen muss, um eben zum einen die Kreislaufwirtschaft auch realisieren zu können, aber auch dem Nutzer oder der Nutzerin zu ermöglichen, dass ich auch tatsächlich eine nachhaltige Kaufentscheidung treffen kann auf Basis von verschiedenen Daten, die jetzt endlich mal transparent werden, weil die vorher halt im Verborgenen waren. Und das kommt auch noch auf die Unternehmen zu. Und da ist dann eben der CO2-Fußabdruck auf Produktebene nochmal Fokus. Und von daher ist es heute schon relevant über Umwege und über Trickle-Down-Effekt und wird aber in der Zukunft nochmal viel stärker fokussiert werden.
Spannend. Und das andere ist eben neben der Regulatorik, dass Unternehmen das auch intrinsisch möchten.
Ja, absolut.
Dass sie die Motivation haben, ne? Und dann auch optimieren wahrscheinlich, oder? Das heißt, wenn ich dann mal geschaut habe, was ich an CO2-Emissionen habe, dann kann ich wahrscheinlich dahingehend auch meine Prozesse vielleicht sogar optimieren und irgendwie schauen, wie ich weniger CO2 emittiere, oder?
Ja, das ist absolutes Ziel. Also zuerst mal muss man überhaupt mal das transparent machen, was man verbessern möchte. Da gibt es auch immer so einen schönen Spruch, was du nicht messen kannst du nicht optimieren, oder was du nicht messen kannst du nicht steuern. Und das ist eben auch gerade so unser Go-To zu den Unternehmen. Das heißt, ich soll zuerst mal überhaupt die Prozesse im Unternehmen abbilden, um überhaupt mal eine Transparenz herzustellen. Und dann basierend auf den Daten, die ich dann habe, verschiedene Optimierungsmaßnahmen initiieren. Sei es eventuell einen Lieferant zu wechseln, weil der Lieferant zu weit weg sitzt. Ich habe zu hohe Transportemissionen, wenn beispielsweise die Materialien per Flugzeug geliefert werden. Oder dass ich ein anderes Material nutze, wo ich vielleicht einen höheren Recyclinganteil habe. Oder dass ich selbst bei meinen Produktionsprozessen intern was umstellen kann. Also da gibt es so viele verschiedene Angriffspunkte, die man dann mal erst hat, wenn man die Transparenz einmal hergestellt hat.
Ja, klingt logisch. Und jetzt hat es eure SaaS-Lösung und ich verstehe, dass es dadurch deutlich leichter wird für mich als Unternehmen, eben meinen Product Carbon Footprint zu berechnen. Wie machen das Unternehmen denn, wenn sie jetzt zum Beispiel nicht eure SaaS-Lösung nutzen?
Also viele beginnen mit dem klassischen Weg der eigens gebauten Excel.
Ja, okay, gut. Das ist der Allrounder, das ist die Wildcard quasi. Ne?
Die Wildcard, leider, ja, aber das ist, glaube ich, unser größter Konkurrent. Man muss ja sagen, dieses Thema ist ja, wie gesagt, das ist sehr neu und es gibt da auch gewisse Standards, an die man sich halten muss, also Berechnungsstandards. Jetzt hat ja im Prinzip auch niemand Zeit, sich durch 400 Seiten Berechnungsstandards durchzulesen und dann sagt der Kunde doch, er möchte es gerne nach dem anderen Standard haben und dann muss man sich dann nochmal die weiteren Standards durchlesen. Also das ist ja, wie gesagt, das ist halt ein Ressourcenproblem gerade in der Industrie, wie so vieles. Und da war es uns zum Beispiel auch ein Anliegen, die Software so aufzubauen, dass du dir eigentlich diese Standards nicht mehr durchlesen musst und basierend darauf dann die CO2-Bilanzierung durchzuführen. Wenn du jetzt keine Softwareunterstützung am Anfang hast und sagst, nee, du willst es lieber gern erstmal selbst versuchen, das mag für die ersten paar Produkte super funktionieren, weil du setzt dann jemand dran, der kostet dich zwar Geld, aber du möchtest es jetzt erstmal selbst machen, der baut dann entsprechende Excel auf, liest sich parallel in diese Standards ein, du hast dann dein Excel-Template. Allerdings ist es dann halt so, zum einen, es skaliert nicht über die Anzahl der Produkte, das heißt, es wurde unsere Software wurde extra dafür entwickelt, die CO2-Bilanzierung durchzuführen. Das heißt, wir haben diese ganzen Fallstricke mit den Excel-Dateien, haben wir quasi vorher schon alle mal durchgespielt, weil das auch unsere Grundlage damals war. Das heißt, wir sind da schon durch die Excel-Hölle gegangen. Wir wissen genau, was auf euch zukommt und wollen euch so einfach wie möglich den Einstieg machen. Auf der anderen Seite hast du halt auch die Anforderung, dass sowas eben standardkonform sein sollte. Also aus unserer Sicht und aus Sicht von ganz vielen Unternehmen, um überhaupt mal irgendwo eine mögliche Standardisierung von solchen Werten zu bekommen. Und da gibt es momentan noch zu viele Möglichkeiten, das nicht standardkonform zu berechnen. Und da ist eben auch die eigens gebaute Excel, weil da hat wahrscheinlich niemand drüber geschaut, dessen täglich Brot es ist. Also sprich, ein Audit durchgeführt wurde und da sind halt immer noch viele Fallstricke auch in der Berechnung, dass sowas eben nicht standardkonform ist oder dass ich sowas über den Unternehmensfußabdruck durch die Anzahl der Produkte teile und dann irgendeinen Wert mir ermittle. Also auch das sind, haben wir alles schon gesehen, aber das sind halt Vorgehensweisen, die halt nicht standardkonform sind und letztendlich, wenn du im Wettbewerb mit anderen Unternehmen bist und sowas gefordert ist, ist das ganz schnell der Punkt, an dem andere, die halt so einen standardkonformen Prozess haben, bevorzugt werden und du dann einfach aus deiner Lieferkette rausfliegst.
Okay, verstanden. Ja, okay, das hört sich auf jeden Fall kompliziert an, wenn ich es machen möchte. Gut, so wie es halt immer ist, ne, am Ende des Tages. Und wenn ich jetzt mir die Unternehmen anschaue, die sowas machen wollen und das zum Beispiel mit Excel machen möchten oder aktuell machen und zusätzlich auch Unternehmen vielleicht mehr Druck bekommen, jetzt durch die Regulatorik, die aufkommt. Ist es dann auch so, dass ihr jetzt bemerkt, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die das tatsächlich angehen möchten, das Thema?
Ja, auf jeden Fall. Also das war auch, ich sag mal, das war ja auch unsere Vorstellung damals, als wir gegründet haben, dass es zu dem Zeitpunkt, wo wir gestartet haben, eigentlich noch gar nicht das Compelling Event war, aber mittlerweile halt immer mehr in die Unternehmen reinkommt. Und wie gesagt, da gibt es auch viele Regularien, die jetzt erst von der EU beschlossen werden. Das heißt, die waren damals noch nebulös irgendwo diskutiert worden, sind aber mittlerweile recht handfest. Und von daher, wir merken, dass der Markt halt extrem anzieht. Und das in ganz unterschiedlichen Bereichen, weil auch zum Beispiel dieser digitale Produktpass über ganz viele Kategorien abgebildet werden soll an Produkten. Also von Textilien über Chemikalien, über Möbel, über Automobile. Das heißt, man hat da eine ganz große Range an Produkten, die sowas bekommen sollen. Und von daher merkt man da gerade aus allen Kategorien das Interesse an Branchen, das Interesse an so einem CO2-Fußabdruck auf Produktebene und den weiteren Konzepten, die da hinten dran hängen.
Das ist sehr schön. Das ist ja im Prinzip eine positive Entwicklung. Ja. Also nicht nur für euch jetzt als Unternehmen logischerweise, sondern auch insgesamt ist es ja eher positiv zu betrachten, ja, wenn Unternehmen bewusster werden müssen, ja. Ne, im Endeffekt. Bewusster mit dem, was sie an CO2 emittieren.
Absolut. Also so gesehen ist es auf jeden Fall ein positiver Effekt, auch wenn viele Unternehmen gerade mit den ganzen Regularien, die auf sie zukommen, auch ein bisschen genervt sind, was ich durchaus verstehen kann, weil es an der einen oder anderen Stelle halt komplett neu ist, nicht nur für sie, sondern auch für die Politik, für diejenigen, die das dann umsetzen müssen, auf institutioneller Ebene. Ja, von daher, es ist noch ein langer Weg, aber der Sinn hintendran ist auf jeden Fall richtig, um generell die Leute zu sensibilisieren, auch im B2B-Kontext, und dass wir auch dann irgendwann unsere Klimaziele erreichen.
Ja.
Eher früher als später.
Ja. Was für eine Regulatorik kommt da auf die Unternehmen zu? Was ist es nochmal? Also kannst du da kurz aufzählen, welche das nochmal sind, was da für Beschlüsse anstehen?
Ja, also die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung oder auch die, wie man sie auch nennt, die Corporate Sustainability Reporting Directive. Da geht es um das Thema CO2-Fußabdruck auf Unternehmensebene, wo der Produktfußabdruck, sag mal, auch ein Teil davon ist. Dann gibt es zum Beispiel den Grenzausgleichsmechanismus von der EU, dass sich zum Beispiel die Produktion nicht ins EU-Ausland oder nicht EU-Ausland verlagert, wo ich vielleicht weniger CO2-Steuern auf die Produktion zahlen muss. Auch dort wird der CO2-Fußabdruck von einem Produkt relevant. Und die Regularie, die das absolut einfordert, ist der digitale Produktpass, wo ich eben für verschiedene Produkte eine Art Lebenszyklusakte vorhalten muss, um über die kompletten Stadien des Lebenszyklus verschiedene Daten aufzunehmen.
Warum fordert der das absolut ein? Was meinst du damit?
Also bei der Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, da gibt es so einzelne Elemente, wie jetzt zum Beispiel, ich muss halt tracken, wie hoch die Emission durch den Transport ist. Mhm. Das kann jetzt zum Beispiel sein, die Materialien, die ich für die Produktion benötige, oder sonstige Transporte sind da noch dabei. Da kann sein, die Materialien, die ich für die Produktion benötige, oder auch das Druckerpapier, was ich habe. Also CO2-Fußabdruck auf Produktebene ist da ein kleines Element, was in dem unternehmensspezifischen Fußabdruck auch mit drin ist. Der Grenzausgleichsmechanismus, das ist eine Art Produktfußabdruck, bei dem wir auch einen gewissen Mehrwert liefern können, der aber nochmal ein bisschen anders berechnet wird. Und der digitale Produktpass, der fordert eben die Treibhausgasemissionen bzw. CO2-Fußabdruck von dem Produkt als solches, als genauen Datenpunkt ein. Also da soll das dann auch richtig verpflichtend werden für die Unternehmen, auch den CO2-Fußabdruck auf Produktebene zu erheben und über die Lieferkette zu tracken.
Und der digitale Produktpass, in dem eben alles beschrieben ist von dem Produkt, also wo die einzelnen Einzelteile herkommen, wer es hergestellt hat, was für Materialien da drin sind, ne, dann eben die CO2-Emissionen und so weiter und so fort. Kann man sich das so vorstellen?
Absolut, absolut. Also es ist noch nicht ganz fix, welche Informationskategorien abgebildet werden sollen. Es gibt verschiedene Projekte, wo unterschiedliche Kategorien erfasst und getestet werden, aber es taucht eben immer wieder die Treibhausgasemissionen des Produkts auf. Dann solche Dinge wie Montage, Demontageanleitungen, gerade auch mit dem Hinblick auf das Thema Kreislaufwirtschaft, Entsorgungshinweise, auch sowas wie chemisch bedenkliche Stoffe, die in dem Produkt drin sind. Ja, also an solche Informationen werden da in einem Produkt zusammengefasst.
Und siehst du auch Unternehmen oder Kunden von euch, die auch das Thema schon insgesamt angehen? Also die jetzt schon schauen, okay, wie können wir das nachher abbilden? Wo kriegen wir die Informationen her?
Ja, wobei man da, also da passiert momentan auch unglaublich viel, so gerade zur technischen Umsetzung eines solchen Produktpasses. da passiert momentan viel. Das haben wir jetzt auch auf der Hannover Messe in diesem Jahr wieder mitbekommen. Wobei ich da auch sagen muss, das sind meist die großen Unternehmen, die sich aktuell noch mit dem Thema befassen, weil die kleinen mittelständischen Unternehmen sind nochmal einen Schritt davor. Das Thema CO2-Fußabdruck auf Unternehmensebene oder auf Produktebene erstmal in ihrem Unternehmen umzusetzen und auch die Prozesse dafür zu schaffen, weil die, wie gesagt, meistens auch noch nicht verpflichtet sind, diese Werte abzugeben. Bereiten die sich jetzt gerade mal darauf vor, dass in den nächsten Jahren diese Pflicht auch für sie kommt. Aber die großen Unternehmen, die gucken jetzt halt schon darauf, was in den nächsten Jahren für sie verpflichtet sein wird. Und das wird unter anderem der digitale Produktpass sein. Und das wird nochmal viel technische Umsetzungsarbeit mit sich bringen. Und wird dann, wenn die großen Unternehmen das umsetzen, dann auch wiederum ein bisschen später auch für die mittelständischen Unternehmen relevant werden. Also auch wieder dieser Trickle-Down-Effekt. Und von daher sehe ich momentan viele große Unternehmen sich mit dem befassen, aber ich sag mal, noch nächstes Jahr um die Zeit, falls wir nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen, sehen wir dann auch schon, wie sich das verändert hat. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine oder andere mittelständische Unternehmen da auch schon mit einsteigt in das Thema.
Ja, ja. Ja, ich bin mal gespannt, weil aus meiner Sicht ist es ja auch jetzt euer Thema. Ich kann mir vorstellen, dass viele Mittelständler allgemein jetzt im Bereich der Digitalisierung, ja, also wenn man jetzt einfach mal den Begriff ganz breit nimmt, ja, dass die da halt in vielen Bereichen noch hinterher hinken quasi. Und jetzt kommen natürlich schon wieder neue Vorschriften, was man beachten muss und was man für Informationen sammeln muss. Und auf der anderen Seite hat man aber vielleicht so Grundthemen noch nicht mal richtig gelöst, ja. Wie ist denn deine Erfahrung jetzt in Bezug auf die Digitalisierung vielleicht und auch im Zusammenhang jetzt mit eurer SaaS-Lösung?
Ja. Es gab tatsächlich mal eine Zeit, da haben alle gesagt, warum soll ich jetzt digitalisieren, nur um des Digitalisierungswillen? Was mache ich denn überhaupt mit den Daten? Und ich glaube, man kann da mittlerweile ganz viel für das Thema Nachhaltigkeit eben rausziehen. Die Digitalisierung bei kleinen mittelständischen Unternehmen ist auch recht divers. Da gibt es welche, die halt schon recht weit sind, die alles tracken und jeden Datenpunkt erheben und rausziehen können. Und es gibt halt Unternehmen, die sind noch recht weit am Anfang. Das ist tatsächlich auch von Industriebranche, aber auch von Anwendungsfall zu Anwendungsfall verschieden. Okay. Für unseren Themengebiet muss man sagen, also ich brauche das auch nicht mit Primärdaten zu machen, also mit eigens erhobenen Daten. Ich kann auch einen CO2-Fußabdruck vollkommen auf Datenbankwerten aufbauen. Nur die Datenbankwerte beinhalten industrielle Durchschnittswerte. Das heißt, wenn ich so einen CO2-Fußabdruck dann über Datenbankwerte berechne, dann habe ich natürlich einen CO2-Fußabdruck eigentlich nicht von meinem Produkt, sondern von einem industriellen Durchschnittsprodukt. Und
logisch. Ja.
Das ist halt der Grund, warum wir an manchen Stellen die Software auch so aufgebaut haben, um nicht zu viel Unterstützung durch die Datenbank zu geben, weil wir sagen, messt es doch mal. Versucht doch mal dahingehend vielleicht auch Sensorik zu integrieren. Also wir stellen ja auch keine Hardware her. Wir arbeiten mit einem Unternehmen zusammen, das auch im Bereich Energiesensorik spezialisiert ist. Die unterstützen uns da auch in der Hinsicht. Aber dass man da das Thema Digitalisierung gerade für das Thema CO2-Fußabdruck auch angeht. Ja, das sind so die Themen, die wir aktuell haben und aktuell sehen, auch bei der Industrie.
Das heißt, man misst da dann auch so Themen wie Energieverbrauch und das halt wahrscheinlich verschieden gelagert, sei es irgendein Brennstoff, sei es Elektrizität. Ne? Das ist wahrscheinlich einer der Hauptthemen oder Hauptdinge, die man dann misst, um in Richtung CO2-Emissionen was zu tun, oder?
Ja, also ich sag mal, bei Härteöfen oder bei Trocknungsöfen gibt es ja dann häufig noch Gasverbrauch, den man tracken kann.
Stimmt, ja.
Ich sag mal, eine Drehmaschine oder eine Fräsmaschine, die wird halt immer an den Strom angeschlossen sein. Da geht es dann halt um das Thema Strom. Mhm. Aber solche Maschinen haben vielleicht auch noch eine Kältemittelzufuhr. Es gibt Prozesse, die nutzen halt noch Kältemittel. Und wenn da entsprechend irgendwo Kältemittel nachgefüllt wurde, weil es ein Leck gab, solche Kältemittel sind halt extrem klimaschädlich. Da muss man diesen Verbrauch quasi noch mittracken. Und dann eben die komplette Produktion, Medienverbrauch, Druckluftverbrauch, Kühlschmiermittel, also alles, was ich dann entsprechend in der Fertigung habe.
Ja, ja. Und das ist dann auch das, was du irgendwann am Anfang oder relativ am Anfang von unserem Gespräch Hast ja auch gesagt, dass es dann Unternehmen gibt, die auch möglichst viel automatisieren möchten dann bei der Berechnung. Also dass es eben Primärdaten sind, Daten, die sie selbst generieren auf Basis ihrer Prozesse. Und diese Daten können sie dann quasi, ich nenne es jetzt einfach mal automatisiert, an eure Plattform übergeben, an eure SaaS-Lösung. Und dort wird dann mit diesen Daten auch der Product Carbon Footprint berechnet, ne?
Ja, oft läuft das doch über das ERP-System, dass verschiedene gemessene Datenpunkte dann erstmal im ERP-System abgelegt werden. Aber also dort sind auch dann viele Informationen bezüglich Zulieferer und Materialangaben vorhanden, sodass es bei uns hauptsächlich um das Zusammenspiel mit dem ERP-System geht oder MES, also Manufacturing Execution System, dass man da entsprechend noch eine Anbindung hat. Das ist so, ich sage jetzt mal, der Hauptakteur mit unserer Software. Da kann man das wunderbar automatisieren, indem man sagt, okay, was habt ihr denn überhaupt an Daten im ERP-System? Welche Datenstruktur brauchen wir zum Einlesen der jeweiligen Daten bei uns in der Software? Und exportiert die doch mal bitte oder gibt auch später auch eine Schnittstelle direkt zu unserem Produkt, um eben die Daten dann auch aus dem ERP-System direkt verarbeiten zu können und daraus dann den CO2-Fußabdruck zu generieren.
Okay.
Also viele Informationen sind ja auch schon da. Ich sage mal, wir brauchen auch sowas wie Stückliste, Arbeitspläne. Also bei den Stücklisten, wie ist das Produkt überhaupt aufgebaut? Und bei Arbeitsplänen, wie komme ich von meinem Rohmaterial über welche Prozesse bis zu meinem Endprodukt? Also die Informationen sind ja auch wesentlich für die CO2-Bilanz. Und die liegen ja auch in den ERP-Systemen schon mit ab.
Okay, verstanden. Und wenn ich mir jetzt als Unternehmen eben vornehme, das Thema anzugehen, ja, also ich bin ein Unternehmen und ich habe jetzt intrinsische Motivation, ist ja auch dann in dem Fall eigentlich die schönste Motivation und ich möchte da was tun. Was sind so die ersten Schritte, die ich denn deiner Meinung nach unternehmen könnte, ja?
Wir haben dazu auch tatsächlich einen Business Guide auf unserer Webseite, weil wir die Frage sehr häufig gestellt bekommen. Das haben wir damals auch so ein Stück weit reflektiert. Wir haben ja die Software auch, ich sag mal, entwickelt, damit der Prozess der Bilanzierung recht smooth und zeiteffizient verläuft und man dahingehend auch kein oder nicht viel Vorwissen dazu braucht. Aber der vorgelagerte Prozess, sich dahingehend erstmal darauf vorzubereiten, wie ich überhaupt an sowas angehe, den hat man jetzt in der Software primär mal noch nicht abgebildet. Und genau diese Situation betreffen halt aber viele Unternehmen. Das heißt, es geht jetzt erstmal dahingehend, welches Produkt fokussiere ich denn jetzt erstmal am Anfang? Und habe ich da überhaupt alle Daten vorhanden? Also wir schicken da zum Beispiel auch mal so eine Checkliste, dass man mal schauen kann, welche Daten benötigt man eigentlich für so eine CO2-Bilanz? Hat man da überhaupt die Sachen da? Ja, bezüglich mit welchem Produkt fange ich an? Fange ich jetzt mit dem komplexesten Produkt an, was ich habe? Oder versuche ich erstmal so einen Testballon, dass ich auch eine Art Erfolgserlebnis habe, um mit dem Thema auch weiterzumachen, weil es ist nicht so, dass ich heute mit einer CO2-Bilanz anfange und bin morgen fertig, sondern die Themen ziehen sich. Wenn ich Daten zum Beispiel nicht vorhanden habe, dann auch auf die Lieferanten zugehen. Wir erfahren häufig, dass die Leute sagen, ja, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, der Lieferant hat das nicht. Das mag ja sein, aber wenn er darauf auch nicht gestoßen wird, dass man diese Daten benötigt, dann wird er wahrscheinlich auch einfach nichts machen. Wenn der aber immer wieder daran erinnert wird, ey, wir brauchen einen CO2-Fußabdruck von deinem Material, dann kommt da irgendwie auch ein Prozess in Gang. Von daher auf den Lieferanten zugehen, die entsprechenden Daten fordern. Wenn jemand die schon hat, ist ja gut, dann kann man ja mit denen auch weiterrechnen. Und sich auch intern ein Team zusammenstellen, das das Thema bearbeitet. Dahingehend sehen wir halt häufig, gerade weil es zum einen zu wenig Nachhaltigkeitsmanager und Nachhaltigkeitsmanagerinnen gibt, zum einen, weil das Thema auch sehr kostspielig ist, also das kann sich auch nicht jeder so einen ausgebildeten Experten oder Expertin leisten, dass dieses Thema irgendeiner Position angehängt wird, sei es in der Produktentwicklung oder im Einkauf oder im Controlling. Die Leute freuen sich dann immer wirklich sehr, wenn sie noch eine zusätzliche Aufgabe haben. Und das ist dann halt so, naja, lass die Leute da nicht im Stich, sondern das Thema ist neu, bietet da irgendwo einen Sparringspartner an, dass man ein kleines Team aufbaut, was sich gemeinsam diese Aufgabe stellt und dahingehend auch Austausch. Am besten auch ein kleines Team, was mit vielen anderen Abteilungen interagiert, ja, sei es Einkauf, Produktentwicklung und Controlling beispielsweise, dass man dahingehend eben alle Kompetenzen hat, um diese Daten auch letztendlich zu fassen, auch einen Überblick über diesen Produktionsprozess hat, über den Bestellprozess hat. Und dann kommt man auch so ganz gut zum Ziel. Also das wären so, oder das sind unsere Hinweise immer an die Unternehmen, ein Team aufbauen, nicht mit dem komplexesten Produkt anfangen, sondern lieber mal klein anfangen und auch mit den Lieferanten kommunizieren, mit den Lieferanten gemeinsam auch arbeiten, um dahingehend auch Werte zu liefern, die auch das Produkt beschreiben und halt kein industrielles Durchschnittsprodukt.
Verstanden. Und was machen Unternehmen, wenn die jetzt loslegen und feststellen, sie haben zum Beispiel für die Berechnung, also sie möchten eine CO2-Bilanz erstellen, haben vielleicht ein Team zusammengestellt, ein kleines, legen los, wollen den ersten POC machen und stellen aber fest, sie haben Datenlücken. Ja, hier fehlt es an Daten, dort haben wir eine Lücke. Wie gehen Unternehmen damit dann um? Hast du da eine Empfehlung?
Also wie das auch bei uns in der Software ist, es gibt da die Möglichkeit, dass man Datenbankwerte nutzt, temporär zum Schließen der Datenlücken, sagen wir, immer noch besser, als wenn ich dann einfach stehen bleibe und den CO2-Fußabdruck gar nicht weiter berechne. Man kann auch bei uns die Bilanzierung erstmal fortführen, auch den Materialien vorher erstmal keinen Emissionsfaktor zuweisen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt erstmal fertig und wenn ich Rückmeldung von meinem Lieferanten habe, dann ergänze ich die Daten innerhalb meiner Bilanzierung. Jetzt darf man sich die Datenbanken beispielsweise auch nicht so vorstellen, dass dann genau diese Legierung, dieses Material drin ist oder genau dieser Kunststoff drin ist mit dieser Zusammensetzung und diesen Anteil an Glasfasern, sondern das sind dann industrielle Durchschnittswerte. Das heißt, dann wird dann zum Beispiel sowas drin sein wie ein unlegierter Stahl oder ein niedrig legierter Stahl. Und manchmal sind auch noch nicht mal diese Werte vorhanden. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich habe genau das Lager XYZ von dem Anbieter in der Datenbank drin. Vielleicht habe ich auch gar kein Lager drin, dann brauche ich irgendwo einen Ersatzwert oder einen Chefwert, mit dem ich arbeiten kann. Und das ist halt die Schwierigkeit, zum einen da gute Ersatzwerte zu finden und dann auch zu sagen, okay, wir nutzen das jetzt erstmal als Lückenfüller, um dann irgendwann, wenn die Lieferanten die Daten liefern können, die Daten auch auszutauschen. Und das muss natürlich auch transparent gemacht werden. Also, dass ich da dann auch in der Dokumentation beschreibe, okay, das ist jetzt ein Schätzwert, was wir haben auf Basis von XYZ, das auch nach außen transparent machen und dann sagt da auch niemand was dagegen, weil lieber mal was haben und das dann kontinuierlich verbessern, als nichts haben und sagen, ja, ich warte hier immer noch auf die Ergebnisse.
Ja, nee, verstehe ich. Bei mir kommt so ein bisschen eine ketzerische Frage auf. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Unternehmen das auch oftmals stellen oder vielleicht auch in die Richtung denken, wenn ich das höre, ne? Also das Thema kostet für mich als Unternehmen erstmal nur Geld, ne? Also es ist kein Thema, mit dem ich etwas erwirtschafte, sondern es ist eher ein Thema, mit dem ich vielleicht eine Regulatorik erfüllen muss, mit dem ich natürlich versuche, auch nachhaltiger zu sein. Ja, das ist, würde ich sogar noch sagen, ein stärkerer Effekt als nur die Regulatorik, weil dann ist halt da auch eine intrinsische Motivation dabei. Aber am Ende des Tages ist es doch erstmal eine Investition, oder?
Es ist auf jeden Fall eine Investition, die wird sich auch nicht am nächsten Tag schon direkt gelohnt haben. Man muss aber auch sagen, es gibt auch Studien darüber, zum Beispiel, dass verschiedene Branchen durch das Thema Nachhaltigkeit eine enorme Umsatzsteigerung hingelegt haben. Zum einen. Zum anderen fasse ich das Gebiet jetzt mal ein bisschen weiter Richtung Kreislaufwirtschaft. Auch da ist ja der CO2-Fußabdruck relevant, um überhaupt mal zu analysieren, ob sich verschiedene Wiederaufbereitungsprozesse lohnen im Vergleich, also auf Basis von den CO2-Emissionen, um zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft zu realisieren. Und Kreislaufwirtschaft an sich, auch da hat man diesen ökonomischen Stellhebel, denn ich kann dadurch eine Menge an Ressourcen sparen, eine Menge an Materialien sparen und damit natürlich auch meine Kosten in meinem Unternehmen auch dadurch reduzieren. Von daher, Es hat jetzt nicht den Effekt, dass ich heute einen CO2-Fußabdruck berechne und morgen viel mehr Umsatz mache, sondern es geht aus meiner Sicht auch darum, dass ich meine Situation in der Wertschöpfungskette sichere, dass ich da nicht rausfliege. Zudem muss man sagen, bei der Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, da gibt es eben auch schon, also gerade wenn so eine Regulatorik auch greift, gibt es ja auch Mechanismen, wenn ich sowas nicht berichte, dass ich dann eine gewisse Strafe zahlen muss. Und diese Strafen sind nicht niedrig. Das heißt, ja, ist halt so eine Abwägungssache. Möchte ich gerne eine hohe Strafe zahlen oder in was investieren, was zum einen uns in dem Thema Klimaschutz weiterbringt, zum anderen aber auch eine mögliche Umsatzsteigerung nach ein paar Jahren vermuten lässt, weil die Leute halt immer näher und immer lieber nachhaltig produziertere Produkte kaufen. Und auf der anderen Seite, ja, das Thema Strafen haben wir ja schon angesprochen. Also da überhaupt, um weitere Projekte auch zu bekommen, teilweise ist es ja auch schon vergaberelevant. Und dann hat man noch einen weiteren Effekt, nämlich ist etwa das Anwerben von neuen Mitarbeitenden. Das ist ja auch so. Also wenn ich mich jetzt dem Thema Nachhaltigkeit irgendwie verwehre und sage, ich möchte da nicht aktiv werden, weil das kostet mich ja nur Geld, ja, dann viel Spaß bei der Suche von neuen Mitarbeitenden.
Ja.
Die heutige Generation, da dreht sich halt ziemlich viel darum und die gucken da auch schon mal genauer hin.
Ja, absolut. Ist auch gut so, ja. Und dann hattest du ja noch den Punkt Kosten gesagt, ne? Also in der Kreislaufwirtschaft, dass man eben auch, wenn man anfängt, seine CO2-Emissionen zu tracken und dann auch zu optimieren, hat man auch die Möglichkeit, potenziell Kosteneinsparungen zu treffen, indem man zum Beispiel von der Kreislaufwirtschaft profitiert mit Recycling oder ähnlichem. Ne?
Genau. Also das auf der einen Seite. Zum anderen ist es ja auch so, wenn ich meine Prozesse intern tracke und merke, wir haben hier ein hohes Transportaufkommen und ich wechsle eventuell den Lieferanten, ja, dann liegt mir eigentlich der Kostenvorteil auch schon auf der Hand. Oder auch bei meinen internen Prozessen, wenn ich merke, ich habe eine ineffiziente Fahrweise, dann liegt mir das eben auch schon auf der Hand. Weil Energie und CO2 sind halt größtenteils gekoppelt, genau wie die ganzen Ressourcen, die ich beziehe, um ein Produkt herzustellen. Und wenn ich da eben einen Stellhebel habe, dann wirkt sich das eben auch auf die Kosten auf, die ich dann reduzieren kann.
Habt ihr dahingehend auch bei eurer SaaS-Lösung Ideen, dass ihr sagt, wir tracken eben nicht, also helfen euch nicht nur, euren CO2-Fußabdruck zu berechnen und zu tracken, sondern wir helfen euch dann auch beim nächsten Schritt eben Optimierungsmöglichkeiten abzuleiten?
Das ist auf jeden Fall ein zukünftiger Schritt. Also aktuell kann man redet da immer von der Hotspot-Analyse. Also man kann sehen, was die jeweiligen Prozesse an Anteil am Gesamtprozess haben oder die jeweiligen Materialien am Anteil des Gesamtprozesses. Man kann verschiedene Analyse-Widgets, wo man dann eben sieht, was meine jeweiligen Lieferanten im Vergleich haben oder die Materialien im Vergleich. Aber die Rückschlüsse muss immer noch der oder die Nutzerin dann ziehen. Und da geht es dann halt in der Zukunft auch hin, dass man da nochmal Vorschläge macht, basierend auf den Erfahrungswerten, die wir dann schon gesammelt haben.
Ja. Wäre ja die logische Konsequenz, ne?
Absolut, ja, absolut.
Okay, dann Patrick, mit Blick auf die Zeit, ich habe einen sehr guten Überblick über Greenable gewonnen und ich denke, die Zuhörenden auch. Und bevor ich jetzt aber die Folge quasi beenden möchte, würde ich dir gerne noch so ein bisschen eine Frage in Richtung Vision stellen. Das ging ja auch gerade schon so ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast. Also ne, die Optimierungsmöglichkeiten dann auch über eure Lösung ableiten. Aber dann nochmal ganz konkret, welche Vision hast du denn für die Zukunft, was Greenable angeht? Und was vielleicht auch den Bereich der CO2-Einsparungen insgesamt angeht.
Also wir selbst haben uns bei Greenable eine Vision gesetzt, dass wir die Transparenz innerhalb der Produktion beziehungsweise bei der Herstellung von Produkten über Branchen hinweg ermöglichen möchten. Das heißt, wir sind jetzt sehr stark fokussiert auf die diskrete Produktion, gerade im Bereich Maschinenbau, Automotive, alles was mit Stahl und Kunststoffen zu tun hat. Aber das Thema digitaler Produktpass geht ja auch über die Branchen, über verschiedene Branchen hinweg. Und da wollen wir eben die Transparenz realisieren. Also auch weg vom CO2-Fußabdruck, der als Schlüsselgröße natürlich auf jeden Fall, aber alles, was dazugehört, dann entsprechend auch den Unternehmen Unternehmen und auch den Kunden zur Verfügung zu stellen. Das ist auf jeden Fall unsere Vision, dass wir da ein entscheidender Player werden, um die Transparenz zu ermöglichen über Branchen hinweg für verschiedene Produkte, für die CO2-Bilanzierung bzw. für die CO2-Einsparung. Ja, ich sage mal, wenn wir das Thema Automatisierung hinbekommen, über komplexe Produkte, über komplexe Produktportfolios hinweg, dass das wirklich nur noch ein Klick ist und dann hat das Unternehmen auch einfach viel bessere Anknüpfungspunkte, kann da viel bessere Auswertungen fahren, wo ich dann auch wirklich weiß, okay, wir müssen bei den und den Lieferanten, bei den und den Materialien das Ganze reduzieren und dann hast du einen viel größeren Effekt, als wenn ich bei kleinen Produkten anfange, irgendwie Optimierungsmaßnahmen zu treffen. So wie man eigentlich nicht anfangen soll, so soll ja dann die Vision auf jeden Fall sein, dass man bei den komplexesten Produkten dann auch sagt, wenn ihr das und das macht, habt ihr einen Riesenhebel, um euer CO2 zu reduzieren. Und das über die komplette Lieferkette hinweg, das ist eigentlich so die, aus unserer Sicht, die Vision, um die CO2-Einsparung noch größer zu machen, zu realisieren über die komplette Lieferkette.
Sehr schön. Gut, Patrick, dann vielen Dank, dass du remote heute dabei warst.
Ich habe zu danken.
Hat mir Spaß gemacht. Und ich packe deine Kontaktinformationen auf jeden Fall in die Shownotes. Falls dann irgendjemand dich, Patrick, noch anhauen möchte, dann kann die Person das darüber natürlich tun. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und natürlich auch allen den Zuhörenden. Und dann bis bald. Ciao.
Bis klar, ciao.
Das war eine weitere Folge von Not Just Coding. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und du wieder spannende Einblicke und neues Wissen dazu gewonnen hast. Lass uns gerne eine Bewertung oder Feedback da und teile den Podcast mit allen Menschen, die auch davon profitieren könnten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.